So, bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, nochmal ein kleiner Hinweis. An dieser Stelle könnte in Zukunft dann auch unser Partner eingebunden werden, den wir noch suchen. Ja, also nicht wundern, irgendwann wird hier an dieser Stelle dann auch unser Partner sein. Und jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Podcast ohne Namen.
Oder?
Zur zweiten Folge.
Oder? Du sagst jetzt so selbstbewusst den Namen, haben wir nicht eben noch gesagt, wir wissen nicht, ob das der Name ist und jetzt haust du ihn einfach so hier raus?
Also im Moment heißt das Ding ja Podcast ohne Namen. Und wir haben auch, ich sag's mal ganz ehrlich, wir haben auf den ersten Podcast auch relativ wenig Zuschriften erhalten mit anderen Namen.
Aber ich hatte. Du meinst, unsere Zuhörer sind kleine, unkreative Kackbratzen?
Genau.
So habe ich das auch gehört. Das hast du doch gesagt, Jochen. Und ich will an der Stelle nochmal sagen, ich es nicht gut finde, dass du unsere Zuhörer in der zweiten Folge schon beleidigst. Wir haben noch eine Alternative, und zwar, wie war's?
Alternative Zuhörer?
Das war deine Idee, ne,
Georg? Du heißt ja gar nicht Georg.
Nein, das war Etiennes Idee.
Unsere Idee.
Ja.
Wir sind ein Team. There is no I in Team. Ich hatte noch vorgeschlagen, drei Brillen für ein Halleluja. Weil das Foto, was du gepostet hast, ist mir aufgefallen. Was haben wir alle gemeinsam?
Dass wir alle eine Brille haben.
Und da dachte ich, warum nicht? Und wir haben wir alle bei Giga mit Brille angefangen?
Georg nicht.
Georg nicht, ich auch nicht. Und du?
Ist das eine Brille, die du im Alter aufziehen musstest? Oder ist das auch so ein Modeding?
Das ist ein Modeding. Seit 15 Jahren versuche ich so einen neuen Trend.
Was hast du denn? Wie viele Dioptrien? Sollen wir mal Brillen tauschen?
Nee, du hast ja so Gurkengläser.
Was? Ich habe nur eins.
Aber du hattest die Brille. Du hattest deine Brille schon bei Giga, oder was, Jochen?
Boah, was ist denn das?
Ja, deins ist. Bist du weitsichtig?
Weiß ich nicht. Und was bist du denn?
Kurzsichtig.
Dann bin ich.
Wobei, ich hatte bei Giga eine Brille, aber nicht, als ich bei Giga angefangen habe.
Das heißt, Jochen, du hattest
vielleicht eine Brille. Vielleicht soll ich mal Giga nochmal erklären. Nein, ich hatte eine Brille, du so eine Kinderbrille.
Seit wann hattest du? Ach, schon als Kind.
Ja, als Kind auch. Meine erste Brille war, kann ich das noch, da muss man so ein Auge abkleben, wenn man so als Vierjähriger oder Fünfjähriger.
Das hattest du?
Ja, das war scheiße, da rennst du mit einem Auge rum und schon da wurde ich gehänselt.
Das waren immer die man gehänselt hat. Ne? Also nicht man, sondern die gehänselt da wurden.
Sollen wir einen Spin-Off-Podcast mit Brillenfakten machen, den man dann so abonnieren kann?
Aber du hast doch, Georg, du hast doch so eine komische rote, das ist dir eigentlich mal aufgefallen, vielleicht hast du es noch nicht gewusst, die Welt ist gar nicht mit so einem Rotstich. Du läufst durch die Welt und siehst alles mit so einem Rotstich.
Orange.
Aber
er hat wirklich eine orange Brille.
Ja, aber das ist doch irgendwie, das ist doch irgendwie, warum?
Weil ich der Neffe von Edgar Davids bin und der auch eine Brille mit orangenen Gläsern getragen hat.
Du bist nicht der Neffe von Edgar Davids.
Außerdem sind das meine holländischen Wurzeln, also meine niederländischen Wurzeln, um genau zu sein.
Aber wenn du die absetzt, denkst du dir dann nicht, wow, was geht mit meiner Tapete? Die ist ja gar nicht orange, die ist ja weiß.
Du bist Schatz.
Du musst mal wieder ins Solarium gehen, Schatz.
Und deine Hunde sind auch gar nicht rosa, Georg, oder orange.
Ich stelle mir das schon strange vor, die ganze Zeit so einen Filter zu haben.
Aber du weißt doch, dass das Gehirn ausblenden kann. Genau wie das Gehirn, wenn man Brillenträger ist und frisch zum Brillenträger wird, als erstes lernt, den Rahmen der Brille zu ignorieren.
Da gibt es einen Rahmen?
Genau. Und du nimmst das nicht mehr wahr, Jochen nimmt das nicht mehr wahr. Jetzt nehmt ihr es vermutlich gerade wahr, weil ihr feststellt, stimmt, meine Brille hat einen Rahmen, wie stört ist das
danke,
denn?
Danke, Georg.
So wie wenn man das Gewicht vom Unterkiefer feststellt und sich denkt, der bleibt ja gar nicht von alleine oben, den muss ich ja eigentlich immer mit Anstrengung oben halten.
Echt?
Und meine Zunge ist größer als der Rand der Zähne, komisch.
Ey, kennt ihr Leute, die immer so leicht offene Münder haben? Es gibt Leute, die haben einfach auch auf Fotos immer so ein bisschen geöffneten Mund.
Vielleicht, meinst du, das ist anatomisch?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das, weil die eine schwache Kiefermuskulatur oder sowas haben.
Vielleicht sind die aber auch immer leicht erstaunt.
Genau, die sind immer erstaunt.
Das kann Georg, sein. Wo du jetzt das gesagt hast mit dem Unterkiefer, sag nochmal, also man merkt jetzt erst, dass der Unterkiefer, dass man den halten muss.
Das sind so Dinge, die fallen dir halt immer erst auf, wenn es jemand erwähnt. Genau wie wenn jemand das Wort gähnen sagt, müssen halt manche Leute gähnen. Oder wenn ich sage, du hast jetzt die Intro-Musik von Final Countdown im Kopf, dann denkst du an die Intro-Musik von Final Countdown.
Nein.
Ein paar zumindest. Und beim Unterkiefer ist das halt genauso. Der hat halt ein bisschen ein Gewicht und man muss eigentlich etwas Kraft aufwenden, den Mund geschlossen zu halten. Aber das fällt einem halt normalerweise nicht auf, es sei denn, man konzentriert sich drauf. Oder dass die Zunge größer ist als also zu groß für die Zahnreihen quasi, wenn du den Mund geschlossen hast.
Ja, das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen.
Man rollt die bewusst ein. Oder? Ah, nee, nach vorne.
Ja, unbewusst, vermutlich.
Ah, nach vorne meinst du?
Ja, wenn du die Zunge normal in ihrer normalen Breite lassen würdest und dann zu klappen, also den
Mach Kiefer. Mal.
Dann würdest du eigentlich. dann würdest du auf die Zunge beißen, ja, das stimmt.
Ja.
Man denkt ja auch nicht darüber nach, dass man geht beim Gehen, ne? Weil es passiert automatisch, ne?
Es gibt so ein paar Dinge, die automatisch funktionieren.
Atmen.
Bei Delfinen nicht, aber das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon, ne, oder?
Nee. Was? Nee. Delfine müssen nicht darüber nachdenken, ob sie atmen?
Doch, sie müssen. Bei denen ist Atmung also ein aktives Phänomen.
Aber ich denke, Delfine sind so intelligent. Das ist aber eigentlich doch ziemlich dumm, wenn die sich dauernd daran erinnern müssen. Was ist denn, wenn du ein schusseliger Delfin bist? Nee, gibt's ja dann nicht, weil die dann aussterben.
Ja, die sterben aus. Problem gelöst.
Ganz einfach, Natural Selection.
Eigentlich müsste ich hier mal das googeln. Ich glaube das nämlich nicht alles, was Georg so sagt. Er hat nämlich manchmal so Fakten, wo ich denke, das hat er sich doch ausgedacht. Ja, aber
wo hat er die denn her?
Ja, das weiß ich auch nicht. Was machst du den ganzen Tag? Wahrscheinlich sitzt er drei Wochen, bevor der nächste Podcast aufgezeichnet wird. Ich muss irgendwie unglaubliche Fakten raussuchen, damit Eddie und Jochen...
Ich finde solche so beknackte Themen und Fakten immer total spannend und spaßig. Und ich habe irgendwie über die Zeit so Sachen immer wieder mal irgendwo gespeichert oder gebookmarkt oder sonst irgendwie was. Und jetzt habe ich angefangen, mir das als Notizen zu machen für unseren jeweiligen Podcast, damit ich das mit anderen teilen kann.
Was steht denn da auf dem Zettel heute?
Willst du alle Themen haben, die ich, das ist ja auch doof. Also wenn ich jetzt einfach alle Überschriften raushaue, das ist ja quasi Perlen vor die Säue. Also nicht, dass ihr Säue seid.
Eigentlich hätte
auch nicht, dass unsere Zuhörer Säue
eigentlich sind. Würde ich mich mal gerne mit dir über Fußball unterhalten tatsächlich, weil du hast
oh
ja...
Gott. Oh, das habe ich auch gesehen. Das
habe
ich bei Facebook gesehen. Georg
hat sich ganz schön echauffiert.
Georg schießt gegen die Ultraszene.
Aber gegen alles hat er geschossen.
Oh. Und auch mit so einem, schön polemischen Unterton, ja, habe ich gesehen. Hat mir beim Lesen richtig wehgetan. Wirklich, ich habe richtig so gemerkt.
Bist du Ultra?
Nee, aber Frankfurter. Das geht ja nicht gleich.
Moment. Das ging aber nicht gegen Frankfurt, ja? Das möchte ich bitte nicht missverstanden.
Aber ich kann es auch teilweise, es ist jetzt auch nicht, die Kritik daran ist ja auch jetzt nicht wirklich neu. Ich bin aber auch so ein bisschen, einerseits kann ich es total nachvollziehen, was Georg sagt. So,
wir nämlich, müssen dass mal die Ultras, kurz sagen, was er
gesagt
hat. Ja,
dass die Ultras sich nicht so ernst, also so im Prinzip, die Essenz ist, die Ultras sollen sich nicht so wichtig nehmen. Also korrigiere mich, wenn ich es falsch wiedergebe. Weil ja immer gesagt wird, alles gegen Vermarktung und Kapitalisierung und Ver-Eventisierung von Fußball. Da wird ja immer sehr gerne Flagge bezogen? Gegen?
Gezeigt.
Flagge gezeigt dagegen?
Stellung bezogen.
Stellung bezogen und Flagge gezeigt. Und da hat Georg dann, finde ich, auch schon zu Recht gesagt, dass das eigentlich Quatsch ist, weil letztendlich ist ja Geld das Wichtigste mit für die Weiterentwicklung des Profisports.
Jo, ist es auch. Also so zu tun, als würde, also was man ja immer wieder hört, ist sowas Polemisches, Geld macht den Fußball kaputt. Wo macht Geld irgendwas kaputt? Macht Geld das Bildungssystem kaputt? Nein. Macht Geld das Gesundheitssystem kaputt? Also das Vorhandensein von Geld? Nein.
Jein. Also ich sag mal so, findest du, ich weiß jetzt nicht, wie sehr du Fußball und fanmäßig du das verfolgst, aber ich merke bei mir schon, dass also gerade auch die Spieler und die sag ich mal, die Geldgeilheit und so schon zugenommen hat. Und das ist sowas wie Vereinstreu, jetzt gab es ja diese Fälle, Aubameyang, Dembélé und so zum Beispiel bei Dortmund und so. Das alles nicht mehr, es geht wirklich
aber
nur noch um
ja
Kohle.
Aber das hat ja nichts mit Geld zu tun, oder?
Ja, wenn es nur um Kohle geht.
Aber den Vertrag zu brechen ist einfach niveaulos und assi.
Naja, aber es geht um Geld. So. Und dieses Geld.
Moment, das ist ja nicht der
Moment,
Vorwurf. Der Vorwurf
nicht.
Ist ja nicht. Der Vorwurf der Fans im Stadion ist ja nicht, dass die Fußballer zu gierig sind. Die sagen ja nicht Scheiß Aubameyang oder so. Die schreien ja Scheiß DFB und Fußballmafia DFB. Den Vorwurf, dass die Spieler sich da zum Teil nicht mit Ruhm bekleckern, kann ich verstehen. Wobei ich auch wieder sagen muss, ich kann denen auch nicht grundsätzlich vorwerfen, dass die versuchen, den bestmöglichen Vertrag rauszuhandeln.
Ja, naja, also man kann ja dann, also erstens mal sollte man sich trotzdem an den Vertrag dann halten, weil man hat ihn ja auch unterschrieben. Und ich denke, irgendwo muss eine Gier dann auch, irgendwo verliere ich auch mein Verständnis für Gier. Also wenn du 10 Millionen im Jahr verdienst oder weiß ich nicht, 300.000 im Monat oder was auch immer, wie Özil jetzt, weiß ich nicht, ob man unbedingt den Verein wechseln muss um 400.000 im Monat oder pro Woche. Nee, bei Özil ist es pro Woche.
Ich glaube, das ist tatsächlich, also ich glaube ja tatsächlich, dass eher die Gier der Spieler beratet, die den
Whatever,
die den
aber
Spieler
du bist ja trotzdem
darüber,
mündiger Mensch.
Nee, ist so. Schon klar, aber ich glaube eher, dass in vielen Fällen der Spielerberater dahinter steckt, weil so, der auch noch eine Wechselprämie Raiola, kriegt. Ne? Und so, ich glaube tatsächlich, so ein Fußballer oder aber die meisten die sind sagen ja so, alle schon, aber ich nur 150 oder 300, ist mir am Ende auch Latte, oder?
Aber auch die sind ja alle steinreich und naja gut, letztendlich, das ist wieder eine andere Diskussion, wie viel Geld braucht man letztendlich. Toni Kroos ist gewechselt, weil er nicht 10 Millionen im Jahr verdienen wollte, also weil er mehr wollte. Und Rummenigge gesagt hat, du bist kein Weltklasse-Spieler. Und dann hat er gesagt, dir zeige ich's.
Hat er ja auch.
Ja, hat er auch. aber nee, was ich noch sagen wollte, ist natürlich, der DFB macht das natürlich, diese Ausstreckung jetzt gerade bei diesen Montagsspielen, um zusätzliche Vermarktung, zusätzlich Geld zu verdienen, was dann ja wieder in die Vereine fließt. Deshalb haben die Vereine ja natürlich auch zugestimmt, weil sie mehr Kohle wollen. Diese Kohle Moment spießt mal, letztendlich...
Können die Vereine überhaupt zustimmen?
Na klar. Die Vereine haben diesem Montagsspiel zugestimmt. Das kann der DFB ja nur mit Zustimmung der Vereine.
Also die Fußballliga zugestimmt?
Hä? Die einzelnen Vereine haben abgestimmt.
Ja?
Ja. Und nur Eintracht Frankfurt war, glaube ich, der einzige Verein, wenn ich mich recht entsinne, der dagegen gestimmt hat.
Die einzelnen Vereine werden da gefragt?
Ja.
Und nicht die deutsche Fußballliga als Ganzes?
Also wie jetzt genau der Prozess ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Vereine oder die Vertreter der Vereine abgestimmt
haben. Und alle Vereine der ersten Liga haben gesagt, Montagsspiele sind für uns okay?
Weil sie ja mehr Kohle kriegen dadurch. Okay. Den wurde gesagt, dadurch können wir montags noch zusätzlich bla 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 Einnahmen generieren. Und das,
ja, das ist ja die Grundthematik. Die Grundthematik ist ja, dass die Liga insgesamt in Interesse gerade, also gerade was die weltweite Vermarktung betrifft, hinter der englischen und der spanischen hinterherhinkt.
Ja, aber das, das wird es immer so sein. Das wird gar nicht, das liegt.
Sagt niemals nie.
Doch.
Denk doch mal dran, welchen Stellenwert, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber Jochen erinnert sich dran, welchen Stellenwert die italienische Liga hatte in den späten 80ern, frühen 90ern. Da sprach man in erster Linie von der italienischen Liga, sicherlich auch von Spanien mit Real Madrid und Barca, aber die italienische Liga war das Ziel der Profis.
Das stimmt. Ja.
Und die ist zwar jetzt wieder im Kommen und die war auch keine Gurkenliga zwischendurch. Jetzt, ich will nicht so tun, als wäre das jetzt hier so eine Österreich-Liga. Unsere Zuschauer schön groß nach Österreich. Aber die Sachen können sich halt schon verschieben, je nachdem, welche Stars wo sind, wie die Vereine sich entwickeln, welchen internationalen Erfolg die haben.
Also
Juve als Seriensieger in Italien war das letzte Mal, glaube ich, 1996 Champions League-Sieger.
Also das ist ein gutes Argument, das stimmt, das mit Italien, da gebe ich dir recht. Ich glaube aber, dass sich durch die Globalisierung und so das alles auch nochmal so verschummert, dass die Englisch oder die Premier League einfach. Von allen europäischen Ligen ist sie einfach die internationalste und auch die Liga, die in jedem Land verfolgt wird, während sich, weiß ich nicht, in Brasilien eben kein Schwein für die deutsche Liga interessiert.
Die ist auch grundsätzlich mal eine sehr, sehr kompetitive Liga, wo es eben nicht nur einen oder zwei Clubs gibt, die um die Meisterschaft mitspielen. Jetzt ist es halt gerade mit großem Abstand, in diesem einen Jahr ist es im Moment City, also Manchester City. Aber im Prinzip gibt es 5, 6 sehr, sehr große Clubs halt. Und das ist die Liga, in die wohl, glaube ich, von extern mit am meisten Geld reinfließt.
Aber lass nochmal zum Grundproblem kurz kommen. Auch der Grund deines Posts, Georg, das war ja da, als das Montagsspiel mit
Frank. Wenn Fans applaudieren, weil sich jemand verletzt, das hat mich aufgeregt.
Ja, das ist aber auch ein No-Go, finde ich.
Ja.
Also vor allen Dingen in dem Fall hat sich halt der Linienrichter verletzt und weil der jetzt wohl für den DFB steht, muss man dann irgendwie sich darüber lustig machen und hämisch sein, wenn er sich da, keine Ahnung, was er da gemacht hat,
gezerrt,
verstaucht, irgendwas.
Stimmt.
Und das andere war halt dieses, das ist im Moment so das Lieblingsmedienthema, so eine morale Panik möchte ich es schon fast nennen, wo man bei jeder verfickten Entscheidung von VAR diskutiert. Als ob das jetzt alles mega brisant ist, ist es meistens nicht. Aber wenn man natürlich bei jeder Entscheidung so tut, als wäre das gerade ultra brisant, dann, ja klar, du machst dir gerade selber das Thema, du machst es gerade brisant. Wir haben am Wochenende zwei Entscheidungen gehabt, wo eine VAR-Entscheidung eine spielentscheidende Fehlentscheidung korrigiert hat. Im Stuttgart-Spiel und
ich Bremen. Glaube,
Frankfurt-Spiel. Im Frankfurt-Spiel, die
Abseitsentscheidung, genau.
Weshalb keine Elfmeter
gegeben wurde. Das wäre jeweils, glaube ich, unentschieden, wenn mich nicht alles täuscht. Also gesetzt dem Falle, die Spiele wären dann auch so ausgegangen, das ist noch die nächste Frage, aber grundlegend wären das spielentscheidende oder potenziell spielentscheidende Fehlentscheidungen gewesen und dann diskutieren wir so riesengroß, wie schlimm noch VAR ist.
Naja, aber das...
Dem Ding halt insgesamt Nutzen abzusprechen, ist doch überhaupt nicht, also das ist doch nicht diskutabel, das ist so wie zu sagen, wir wollen Torlinientechnologie abschaffen, scheiß DFB.
Naja, aber momentan finde ich schon, dass die ganze Diskussion oder das Thema wird halt auch von den Schiris teilweise nicht so transparent durchgesetzt, dass du als Außenstehender, auch als Zuschauer das alles immer nachvollziehen kannst. Wann schaltet sich Köln ein? Warum schaltet sich Köln hier ein? Warum schaltet sich Köln da nicht ein? Das ist schon noch verbesserungsfähig, finde ich. Generell finde ich es aber auch absolut begrüßenswert, weil es macht den Sport etwas fairer. Aber es ist, glaube ich, auch, da wurden schon auch Fehler gemacht, auch in der Kommunikation und in der Transparenz.
Also ich glaube, was wir jetzt natürlich haben, ist viel mehr Diskussion, weil wir halt durch Köln und die anderen Schiedsrichter viel mehr Möglichkeiten, also wir haben ja noch mehr Schiedsrichter, die da noch was entscheiden. Und dadurch haben wir noch mehr Entscheidungen und eben dann auch fragwürdige oder für viele Zuschauer eben fragwürdig. Im Stadion kannst du das eh nicht so richtig nachvollziehen, glaube ich. Aber und zu Hause auch nur bedingt. Und es fördert definitiv mehr Diskussion.
Aber sollst du halt auch nicht, aber das Fass wird ja auch ganz oft einfach wirklich auch von den jeweiligen Trainern, die dann eben die Leidtragenden sind, aufgemacht. Also ich habe es ganz oft gesehen, damals noch Schmatke oder so am Anfang der Saison, der nach jedem Spiel ins Mikrofon gelallt hat.
Köln hat aber, glaube ich, auch am Anfang recht.
Also ja, es mag ja sein, aber es war halt einfach, also dieses Thema wird oft wirklich auch von den Funktionären der Vereine instrumentalisiert und auch von den Spielern. Und dadurch wird es natürlich dann wieder von den Medien aufgegriffen. Ich glaube, das ist aber auch so eine Kinderkrankheit. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich, wenn wir jetzt 10 Jahre VAR haben, dann wird das wahrscheinlich gar nicht mehr so sein. Aber jetzt im ersten Jahr habe ich auch das Gefühl, jeder guckt auch mal so, wie weit kann er noch gehen, wie weit kann er das noch aufs System schieben.
Irgendwann, ja, vor allen Dingen auch jeder, der kein bisschen Ahnung von irgendwas hat, meint dann erklären zu müssen, warum eine Schiedsrichterentscheidung falsch ist und muss dann 2 Tage später mehr oder weniger kleinlaut zugeben, tut er natürlich nicht. Aber oh Mist, ich habe ja gar nicht mitbekommen, dass das abgepfiffen war, weil Abseits ist und so.
Ich glaube, beim Fußball muss ich, glaube ich, auch tatsächlich dran gewöhnen. Jetzt beim Eishockey bei den Olympischen Spielen habe ich mir wieder festgestellt, ey, da ist es ja eigentlich schon gang und gäbe. Klar, da ist auch ein anderer Sport, der Puck ist klein, da gibt es andere Regeln, aber da nehmen die Spieler das auch, glaube ich, total als normal hin. Ja, gut, dass die da hinstehen, dass die da warten müssen.
Aber beim Football siehst du eh, also das wundert mich eh bei, ob das wirklich an der Sportart Fußball liegt, da müsste man mal checken, wie es in der Major League ist. Da ist es wahrscheinlich auch nicht so anders als in der Bundesliga. Aber beim Football, beim Basketball, beim Eishockey, beim Basketball noch eher, da wird aber kaum mit den Schiris diskutiert, aber vor allen Dingen nicht so in der Art und Weise wie beim Fußball. Ich habe neulich eine Szene gesehen und danach müssen wir echt mal aufhören mit Fußball. Ich weiß, die Leute hassen es, weil es gibt so viele Leute, die sich für Fußball nicht interessieren. Aber ich habe neulich eine Szene gesehen, da war ein Spieler von Eintracht Frankfurt, Ante Rebic, der quasi dem Schiri
ständig rumfällt.
Jetzt halt doch mal die Klappe.
Der ist ständig rumgefallen.
Ich hasse es. Dem Schiri fast eine Kopfnuss gegeben hat. Also der ist wirklich so Kopf an Kopf an den Schiri und hat ihn angebrüllt, wo ich mir nur denke, wenn das in der NFL einer machen würde, der wäre wahrscheinlich für eine gesamte Saison gesperrt oder so. Also
ich glaube, da ist allgemein die Regelung, du darfst den Schiedsrichter nicht anfassen.
Ja, also eben.
Selbst streicheln quasi nicht.
Also das ist auch so eine Besonderheit beim Fußball, dass dieses Lamentieren und alles, das ist so krass beim Fußball. Auch das Hinwerfen nach Kleinsten. Wie oft sieht man Zeitlupen, wo irgendwie man in der Zeitlupe sieht, der wurde an der Schulter angerempelt und dann hält er sich die Nase, als ob die Nase explodiert wäre.
Das wird es beim Handball nicht geben.
Das gibt es bei ganz wenigen Sportarten gibt es das nur, dass Leute vortäuschen, eine Verletzung zu haben, die sie gar nicht haben.
Was ich auch ganz furchtbar hasse, ist, wenn die Leute sich ständig durch ihre gegelten Haare gehen mit ihren Händen und immer gucken auf dem Platz, dass ihre scheiß Frisur noch sitzt. Da krieg ich einen Affen. Das gab es bei uns früher nicht als Handballer. So.
Ich habe noch eine schöne kleine Geschichte zum Ende vom Fußballthema. Kennt ihr den schlechtesten Fußballer aller Zeiten?
Ja, ich weiß, mit Jochen schon kicken. Ja.
ist das jetzt dieses Rätsel wie beim letzten Mal? Oder?
Nee, das ist noch nicht das Rätsel. Okay. Der schlechteste Fußballer aller Zeiten ist Carlos Kaiser, heißt der. Und ist Stürmer brasilianischer Herkunft. Und er hat, soweit ich das weiß, zwischen 1979 hat er angefangen, seine Profikarriere zu spielen und irgendwann in den 90ern hat er aufgehört. Soweit ich weiß, hat er kein einziges Tor geschossen. Und er hat im Prinzip alles Mögliche getan, um den Eindruck zu erwecken, dass er ein Weltklasse-Spieler ist. Und in Wahrheit konnte der nichts.
Ja, der HSV und, ihn schon verpflichtet.
Ja, könnte man vielleicht fragen. Vielleicht kommt er als Trainer. Und eine der genialsten Geschichten ist, dass der wohl irgendwie auch immer einen guten Draht zu allen möglichen Leuten und Spielervermittlern und sonst was hatte, von denen keiner seine tatsächliche Stärke einschätzen konnte. Und dann hat er es irgendwann geschafft, in die zweite französische Liga transferiert zu werden und sich dort quasi als Superstar zu präsentieren. und beim Training vorgestellt zu werden. Und damit beim Training halt nicht auffällt, was der für ein Klumpfuß ist, was der für zwei linke Füße hat, hat er den Fans gewunken und alle Trainingsfußbälle zu den Fans geschossen, damit keine Bälle mehr da waren, mit denen man weiter trainieren konnte.
Das hast du doch da aufgeschrieben, die Geschichte.
Ja, genau, ich schreibe die Geschichte auf, warte mal, und dann noch eine weitere, ich muss mal gucken.
Wo ist die denn her?
Ich habe die ganzen Sachen auf Englisch, ich schicke euch gleich einen Link. Eine der besten Geschichten war, als er hätte spielen müssen, weil das Team sonst keinen Angreifer mehr gehabt hätte. Und dementsprechend auch musste er halt verhindern, dass er derjenige ist, bei dem es am meisten auffällt. Und deswegen hat er eine Schlägerei vor Beginn des Spiels angezettelt, um eine rote Karte zu kriegen, noch bevor das Spiel angefangen hat. Der Clubpräsident hat darauf ihn zur Brust genommen. Und er, Carlos Kaiser, sagt zum Clubpräsidenten, ich habe mich mit dem anderen geprügelt, weil er dich, Präsidente, beleidigt hat. Und du bist für mich wie eine Vaterfigur. Und daraufhin hat der Präsident seinen Vertrag erneuert.
Nee.
Ich weiß nicht, wie viel von dem, was über Carlos Kaiser geschrieben ist, tatsächlich Wahrheit ist und wie viel Legende ist. Aber die Geschichte von dem ist einfach fantastisch.
Müssen wir mal gucken, ob es
YouTube-Videos gibt. Also vielleicht der nächste Trainer.
Carlos Kaiser.
Der nächste Trainer in Hamburg.
Carlos Kaiser, das ist wahrscheinlich auch noch ein Künstlername, ne?
Ja, genau. Also eigentlich hieß der Carlos Enrique Raposo, geboren 1963.
Ist auf jeden Fall eine gute Story.
Geil.
Ja. So, das zum Abschluss als kleine unterhaltsame Fußballgeschichte.
Schweigen.
Ja.
Soll ich dir wieder einen Klappentext vorlesen, Georg? Bist du soweit?
Und ich muss raten, welches Spiel oder was?
Warte, ich guck mal, haben wir denn hier...
Oh, kann ich den Amiibo haben? Gib mir den Amiibo. Warum?
Weil das meiner ist.
Was machst du denn damit? Machst nichts damit.
Ich dich ärgern. Immer wenn du fragst, kriegst du nicht.
Das ist so krass.
Was nehmen wir denn hier?
Der Jochen steht seit 20 Jahren auf irgendwelchen Gaming-Verteilerlisten und zockt. Was hast du in den letzten 20 Jahren gezockt? Nix. Hier, was ist das?
Kannst du das? Kennst du das gut?
Nö.
Nee?
Also, Georg.
Ja.
Welches Spiel ist das?
Okay.
Die komplette Might and Magic Heroes 6 Sammlung.
Oh. Ey, weißt du was? Weißt du, was ich hier gerade feststelle? Ich habe hier einen Command & Conquer Teil
4.
Tiberian mit der Unterschrift. Das ist doch die Unterschrift von dem Entwickler. Das ist total viel wert.
Wer ist denn der Entwickler?
Keine Ahnung, aber es ist eine Unterschrift drauf. Das muss der Entwickler
sein. Bist du dir sicher, dass das nicht eine von meinen Unterschriften ist?
Ja.
Das könnte Georg Zahl sein.
Ich habe doch immer auf alle Spieleverpackungen, die irgendwo rumlagen, so eine Fake-Unterschrift drauf gemalt.
Das ist nicht Georg.
Das könnte Georg Zahl sein.
Nein, das ist doch ein CH.
Wer ist denn der Entwickler von Command & Conquer 4? Weiß doch kein Mensch.
Das finde ich raus.
Ja.
Ich habe im Keller tatsächlich noch, Georg, weißt du, Star Wars Brood Wars, Teil, also das Add-on zum ersten Star Wars, mit der Unterschrift, nicht Star Wars, Starcraft, genau, mit der Unterschrift von Bill Roper. Habe ich noch im
Keller. Oh, okay.
Das ist ein Schmankerl.
Ja. Hat er bei uns bei Giga damals in der Sendung unterzeichnet?
Ich habe noch von Peter Molyneux ein Black and White T-Shirt unterzeichnet. Mhm.
Also der ist doch jetzt irgendwie auch total in die Kritik gekommen, irgendwie nach, ich weiß gar nicht genau was, nachdem Lionhead zugemacht hat und er dann irgendwie so ein Crowdfunding-Game gemacht hat und dann irgendwie was anderes entwickelt, als eigentlich versprochen war oder
ja,
so.
Ja, ich weiß, ich krieg die Story auch nicht so ganz zusammen. Ich glaube, es war irgend so ein, er hat irgendwie wieder mal irgendwie so was Unmögliches versprochen, so dass man, wenn man, das war irgendwie so ein Cube, den man frei
rubbeln
konnte oder so. Und wenn man irgendwann nach 2 Jahren an den Kern kommt, der Erste, der das schafft, der kriegt irgendwie godlike-mäßige Features oder so und dann hat er irgendein...
Und Mitbestimmungsrecht, glaube ich, im neuen Spiel.
Ja, und das war wieder irgendwas ganz Lames dann und ja, der hat ein bisschen zu oft die Hype-Karte ausgespielt und dann nicht delivered.
Aber der war immer ganz nett, fand ich.
Der war sehr nett.
Der war auf jeden Fall.
Ich mochte den auch. Ich habe auch viele Interviews in meiner Giga-Zeit mit ihm gehabt. Der war immer sehr sympathisch, eloquent und so, aber...
Der hatte nur so eine nervige PR-Tante.
Ja, die, wie hieß
sie? So eine Engländer.
Nancy oder
Katie.
So. Katie, ja. Die hat immer auf ihn aufgepasst, wie ein Babysitter. Der war aber auch sehr verstrahlt schon, der Typ, muss man sagen.
Und weil er auch immer im Interview alles rausgelassen hat. Der hat halt kein Blatt vor den Mund genommen.
Du hättest dem auch sagen können, ja, kommst du heute Abend mit zu mir nach Hause ins Hotel, wir baden ein bisschen zusammen. Und er hat auch gesagt, yeah, sure. Und sie hat hat dann gesagt, nein, du badest, der war wie so ein kleines Kind, nein, du badest nicht mit dem heute im Hotel so.
Der hat seine Karriere doch auch, ich weiß nicht, ob ich das wieder zusammenbekomme, war angefangen damit, dass er irgendein Projekt gemacht hat, bei dem eigentlich er als Falscher angerufen wurde. Echt? Also die wollten irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, ob es irgendwie Netzwerk, Code, bla oder so, sollte eine Firma entwickeln und ich glaube, er hatte eine, die so ähnlich klang oder so und wurde fälschlicherweise angerufen und ihm wurde dann, wurden 10 PCs irgendwie in Aussicht gestellt plus irgendeinen Betrag und obwohl er der Falsche war, hat er gesagt, ja, mache ich. Das war das Startkapital für, ich glaube, Bullfrog war es damals doch, ne, die erste Firma von ihm.
Ich glaube auch. Also ich weiß nicht, ob, ja, war das die erste? Bullfrog?
Oder hat er davon? Und es gibt doch bestimmt jetzt so ganz viele Mega-Fans der gesamten Gaming-Historie seit den 70ern, die uns jetzt Briefe schreiben werden, dass wir alles total falsch erzählt haben.
Und wenn sie einen Brief schreiben, dann bitte auch einen Namen für den Podcast.
Hä?
Namensvorschläge.
Ja, ich denke, wir haben jetzt zwei und lassen die abstimmen. Wieso änderst du eigentlich
echt
alle zwei Minuten?
Wer hat das denn gesagt? Du?
Das haben wir beschlossen.
Und wir haben das doch besprochen eben. Also
wurde ich dazu gefragt? Habe ich gesagt ja?
Ja, ja, aber auch selbst wenn nicht, ist es 2 gegen 1. Ist doch eigentlich egal, was du davon hältst. Jetzt habe ich einen Namen.
2 gegen 1. Aber nicht immer, dass ich der Alleinige bin.
Das hängt ja auch von dir ab.
Der ist Frankfurt-Fan, Georg.
Da wären wir wieder beim Thema.
So, Georg, jetzt kommen wir zu deinem Rätsel. Wir freuen uns schon drauf. Was müssen wir erraten? Jetzt
schon? Ernsthaft?
Nee.
Wie lange sind wir denn schon dabei?
Aber auf ein Rätsel habe ich tatsächlich auch ein bisschen Bock.
Oder hast du das für ganz zum Schluss aufgespart?
Ja, eigentlich dachte ich so, was machen wir eher ganz zum Schluss.
Ach so, okay. Hast du denn was für den Zwischenteil dir vorbereitet?
Ich habe eine Geschichte gelesen auf Reddit von einem Typen, er hat Fotos von seinem gesamten Krankheitsprozess geschrieben, dem beide Unterschenkel amputiert werden mussten, sind jetzt amputiert. Und
dann haben sie festgestellt, es war in den Armen.
Nee, also er hat tatsächlich auch mit Edding auf jeden der beiden Unterschenkel geschrieben gehabt, dass der amputiert wird und an welcher Stelle, weil es halt wohl in der Vergangenheit schon mal vorgekommen ist, dass das falsche Bein irgendwie oder der falsche Arm, falschen Gliedmaßen abgenommen worden sind. Und die Geschichte war halt so absurd. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich sie noch...
Das habe ich bei meiner Kreuzbandriss-OP auch. Da kommt der Arzt erstmal und fragt nochmal 3-4 Mal, welches Bein und macht dann mit dem schwarzen Stift ein Kreuz.
Ja, genau, weil das nun mal sehr, also ziemlich sicher ist, dass es dann auf der richtigen Seite ist.
Das ist echt ein scheiß Fehler, wenn du das falsche Bein abnimmst.
Also pass auf, er schreibt, er war irgendwie mit seinem Chef verabredet und irgendwo außerhalb der Stadt, wo er wohnt und musste da am nächsten Tag arbeiten, war wohl den Tag vorher schon da. Und dachte sich, spare ich doch das Geld für das Motel oder für das Hotel und schlaf im Auto im Winter. Und dachte sich, naja, ich bin jetzt durch den Schnee gelaufen, meine Füße sind ein bisschen nass und meine Socken sind ein bisschen nass. Mache ich also die Heizung an, das wird schon reichen. Macht die Heizung in seiner Karre an, legt sich pennen und stellt halt aufwachend mitten in der Nacht fest, Heizung ist aus, weil Sprit leer. Und mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, wie viel Sprit das Ding im Leerlauf verbraucht und verglichen mit einem billigen Motel, wie viel allein die Spritkosten für eine komplette Nacht gewesen wären, hat Schmerzen in den Füßen. Denkt sich, ich versuche jetzt trotzdem weiter zu pennen, das kriege ich morgen schon irgendwie hin und wacht dann am nächsten Tag auf mit im Prinzip durchgefrorenen, also ne, komplett gefrorenen Füßen. Und ja, dann ist er ins Krankenhaus gekommen und ich glaube, da musste er.
Moment mal, gekommen? Wie ist ja, es gerobbt? Hat er sich selber ins Krankenhaus?
Ich schätze, dass er angerufen hat, dass er einen Krankenwagen angerufen hat.
Okay.
Und, dort müssen sie dann halt ganz langsam die Füße auftauen, damit, weil da halt auch eine Gefahr besteht, wenn das ganz eiskalte Blut aus den Füßen quasi wieder in den Kreislauf und ins Herz kommt und so. Und am Anfang waren die Füße halt nur gerötet und taten, wie er beschrieben hat, so weh wie noch nie irgendwas anderes in seinem Leben. Und dann fing halt die Fußspitze an schwarz und dann war es nach ein paar Tagen die Mitte vom Fuß und dann der ganze Fuß. Und das fand ich, also man sieht sowas ja normalerweise, dass Leuten die Füße oder Nasenspitze oder Hände oder so abfrieren von irgendwelchen so Extrembergsteigern oder so, ne? Also in so ganz extremen Situationen oder Polarexpeditionen oder weiß der Teufel was. Aber dass das einem Typen passiert, der mitten irgendwo in der Stadt oder im Dorf sich entscheidet, in seiner Karre zu schlafen, da rechnet man vielleicht nicht so mit.
War der
ich fand die Vorstellung erschreckend. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe nichts dazu gelesen, das habe ich mich auch gefragt, weil man, wenn man betrunken ist, ja wohl ein bisschen weniger, also ich glaube, das senkt auch ein bisschen die
Körper. Vielleicht ist es auch alles fake und der Typ hieß Carlos Kaiser.
Und Carlos Kaiser.
Und er wollte, ja, nicht zum nächsten Spiel antreten und hat sich gesagt, fuck, dann lasse ich mir die Beine amputieren. Damit dann erwischt mich keiner.
Oh. Ja, gute
Laune. Der hat also er hat halt so seine Krankengeschichte dokumentiert und jetzt wie halt das Training für ihn verläuft, ne? Also wieder mit dem Rollstuhl umgehen zu lernen und sich bewegen zu lernen und so weiter und so fort. Und hat das irgendwie alles dokumentiert und ganz viele Fotos gemacht und so.
Spielst du eigentlich noch Basketball, Eddie?
Offiziell.
Das wäre doch für dich auch ein Vorwand, weil immer wenn ich den treffe, eigentlich muss ich heute zum Basketballtraining.
Ja, ich habe ich habe halt viel gesundheitliche Wehwehchen. Ich muss erstmal wieder in Tritt kommen. Aber eigentlich schon, aber ich war jetzt schon länger nicht mehr. Aber ich gehe bald wieder hin.
Bald.
Aber ich habe jetzt zurzeit Bandscheibe.
Jetzt hast du Bandscheibe. Eben, als du hier reinkamst, hast du eine Erkältung gehabt.
Ja, das eine schließt das andere nicht aus.
Das stimmt. Bandscheibe.
Bandscheibenerkältung.
Was hast du an der Bandscheibe?
Ich habe wirklich Schmerzen. Die ziehen auch so in die Arschbacke rein. Deshalb war ich da auch bei der Akupunktur. Kann ich übrigens... Ja, weiß ich nicht. Also, das war schon strange. Ich habe dem das dann so erzählt. Dann hat er mir so halt Akupunktur gemacht, so Nadeln da reingesteckt. Und während er das dann so gemacht hat, hat er dann so gefragt, und... Und dann habe ich so gedacht, so, ja, was sagst du denn jetzt? Weil ich meine, ich lag da auf dieser Liege, habe gerade Nadeln im Bein. Was hat er denn jetzt erwartet, dass ich jetzt sage, oh, ja, geil. Fühlt sich an wie neu. Also ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie eine geile Aussage machen oder so. Ich habe dann halt gesagt, naja, wenn ich so liege wie hier, dann habe ich diese Schmerzen auch nicht. Aber dann habe ich schon gemerkt, das hat sich so angefühlt, als er diese Nadel da reingesteckt hat, hat es wirklich so angefühlt, als ob ich die Nervenfaser fühlen konnte. Wisst ihr, was ich meine? Also als ob so ein Faden von der Fußsohle bis in den Arsch geht.
Genervt wahrscheinlich.
Ja, und ich konnte den so richtig einzeln spüren für eine Sekunde oder so. Das war schon ein bisschen strange und ich glaube, das ist einfach wie eine Form von Betäubung oder so. Entkrampfung. Aber lange Rede, kurzer Sinn, danach hatte ich wieder Schmerzen.
Ja, ich glaube, das musst du auch selber bezahlen. Du musst halt öfter hingehen.
Ja, das ist halt das Ding. Das ist richtig teuer. Das kostet, glaube ich, 50, 60 Euro pro Behandlung. Und die sagen, du musst natürlich häufiger hingehen. Aber was
ich mache dir für das? Die Hälfte gleich.
That's what she said. Ja,
das ist verlockend.
Da haben wir eine Geschichte für einen dritten Podcast, die ich dann mal erzähle. Wir nehmen das auch mit.
Ich mache das mit
Gabeln übrigens.
Das ist ja schon, also schon bewiesener funktionierend als Homöopathie, oder?
Ja, ich glaube schon. Also das ist schon auch von der Schulmedizin durchaus anerkannt.
Was hat das mit Homöopathie zu tun?
Ja, weil es um alternative Medizin geht, ne? Ja. Und dann gibt's unter alternative Medizin fallen ja Dinge, die alternativ sind und wirken, und Dinge, die alternativ sind. Und wo nur ein paar Leute glauben, dass sie wirken.
Globuli.
Und deswegen war halt meine Frage, das ist aber schon nachgewiesenermaßen etwas, was funktioniert. Über den Placebo-Effekt hinaus.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Aber also, selbst wenn das der Placebo-Effekt ist, ist es ja auch ein Effekt. Ist doch super.
Nee, ist es nicht.
Klar.
Wenn du etwas hast, was nur im Rahmen des Placebo-Effektes wirkt, ist das Medikament nicht wirkungsvoll.
Nee, natürlich nicht. Aber wenn die Schmerzen weg sind, ist super.
Ja, aber also man sagt ja immer, die Schulmedizin funktioniert auch, wenn man nicht dran glaubt. Insofern ist das schon... Also ich bin auch kein Freund von Hokuspokus und Globuli und Homöopathie, aber trotzdem offen, mal was Neues zu probieren.
Aber, das ist doch super.
Aber das steht auch in meinem Tinder-Profil.
Ich dachte, das steht auch auf dem Grabstein.
War offen, was Neues zu probieren. PS, mit Kettensäge klappt's auch nicht.
Ja. Wollte nicht zum Fußballtraining.
Ja, genau.
So, also was haben wir jetzt? Medizin haben wir, Sport hatten wir,
Videospiele. Weißt du, wie unattraktiv das ist, wenn man im Podcast das so strichlistmäßig abhakt?
Wir haben ja gar keine Strichliste gehabt.
Ja, aber Jochen tut so, als ob wir jetzt, ja, haben wir Abgaben. Ja, puh, dann haben wir es ja wieder geschafft, eine Stunde zu füllen. Dann können wir jetzt Schluss machen. Du bist doch vom Radio, du musst doch wissen, wie man... Das gibt's doch überhaupt
deshalb
nicht.
Ich habe übrigens den Typen gesehen, das Video, wo wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben. Wo du meintest, der...
Den Swatter?
Ach. Nee, Eddie hat eine Geschichte von einem erzählt, der halt von der Polizei erschossen wurde, nachdem er halt verdächtigt war. Oh, das ist schon heftig. Aber die Geschichte ist, dass er halt mit einer Waffe aus dem Hotelzimmer geschossen hat, ne? Also wohl mit keine Ahnung, was ich, Assault Rifle oder so. Und auch keine AR-15, sondern
ich glaube irgendwas Kleines. Ich habe gelesen, dass die in dem Hotelzimmer keine Waffe gefunden haben.
Siehst du, dann weiß ich schon nicht, welche von unseren Informationen richtig ist.
Aber auf jeden Fall ist es krass, das so live zu sehen, wie der Typ da um Angst will. Aber auf der anderen Seite, was greift er sich auch an die Hüfte? Ne? Aber gut.
Ja, aber machst du nicht dasselbe, wenn du irgendwo gehst oder so und dir die Hose runterrutscht?
Nein, ey, wenn mir einer mit einer Knarre so aggressiv ins Gesicht läuft und sagt, nimm die Hände nach vorne, ist mir die Hose scheißegal, glaube ich. Aber was weiß ich schon. Aber man hat natürlich, vielleicht hat auch das Gleichgewicht verloren, hatte Schiss, wenn ich umkippe, schießen sie auch, was weiß ich. Also es war so oder so. Das sind immer so Situationen, wo man als Außenstehender, wenn man die sieht, so sagt, so, ach, das hätte ich ganz anders gemacht. Jetzt wie bei diesem Mass-Shooting da jetzt in Parkland oder was, wo man dann auch immer sagt, warum hat denn der nicht da gestanden und sich da versteckt und warum schreien die denn, wenn die Schüsse hören und halt nicht die Schnauze? Ich glaube, wenn du dann einfach, ich hab mir da auch so ein Video angeguckt, wo du dann die Schüsse von dem Amokläufer hörst und
dazu
wie laut auch, das ist und wie das durchdringt und du kriegst, das ist einfach anders als aus einem Actionfilm, wo du denkst, warum jumpt er nicht über den Tisch und wirft den Tisch um, sondern ich glaube, in dem Moment erfriert dein gesamter Körper und Geist und die Todesangst übernimmt einfach nur und das ist einfach, das sind Situationen, da kann man als Außenstehender immer sagen, ja, warum macht er nicht so, wenn man selber nicht in so einer Extremsituation war, sollte man, glaube ich, sich immer zurückhalten mit Ratschlägen.
Florida hat sich ja dagegen ausgesprochen, dass es halt überhaupt eine Diskussion quasi zu den Waffengesetzen gibt. Ne? Das haben sie, ich weiß gar nicht, wann das, ob es gestern war oder so, auf jeden Fall dieser Tage schon gemacht, nachdem das kommt ja immer wieder mal auf als Thema und dann passiert nichts. Florida hat aber auch, und das habe ich heute gelesen, wenige Stunden, nachdem sie die Diskussion zum Thema Waffengesetze abgelehnt haben in der Abstimmung, Pornografie als öffentliches Gesundheitsrisiko bezeichnet. Das ist schön, oder?
Da habe ich noch keine Meinung zu. Weil, also ich meine, dass Pornos durchaus auch schaden können, glaube ich schon.
Inwiefern?
Na, ich glaube schon, dass die das Sexualleben abstumpfen können. Gerade auch eine Gefahr für junge Menschen, falsche Sexualvorstellungen und so. Und ich glaube, es gibt auch diverse Studien von Leuten, die sexuell abstumpfen, bei übermäßigem Pornokonsum und so. Aber gut, ob man es deswegen verbieten muss oder so, ist natürlich, oder als gesundheitsgefährdend einstufen, ist nochmal was anderes. Aber vielleicht sind sie auch deshalb ab 18 und nicht ab 12.
Und ich hatte die News heute, dass ein Student, also ein Schüler, untersucht wird, nachdem er beim Wurzelsymbol, ne, ihr kennt das Wurzelsymbol aus der Mathematik.
Natürlich.
Sagte, das sieht ein bisschen wie eine Pistole aus. Und daraufhin wurde er verhaftet. Und ich muss gerade das genaue
Erschossen. Statement
finden. Nee, also ganz so schlimm war es immer noch nicht. Aber warte mal.
Bisschen lustig.
Also es gab bei ihm keinen Waffenfund oder sonst was. Ich finde gerade das Zitat nicht. Aber sinngemäß war es, dass dieser Satz, wenn man ihn aus dem Kontext nimmt, ja wie eine Drohung klingen könnte. Und ich dachte mir halt nur, dann nimm ihn halt nicht aus dem Kontext.
Ja.
Ist ja nicht aus dem Kontext gesagt worden, exakt, sondern in der Mathestunde.
Das ist genauso, wie wenn Leute sagen, ja, aber ohne Lewandowski wären die Bayern nicht so gut. Das ist richtig. An der Aussage ist alles richtig, aber sie haben halt Lewandowski und deshalb sind sie so gut. Und wenn du irgendwie bei E-Sports, habe ich das früher immer gehört, ja, wenn der nicht jeden Tag trainieren würde, dann wäre der nicht so gut. Das mag sein.
Genau wie beim Fußball, ja. Er hätte ihn nie gehalten. So, hä?
Er hat ihn aber halt
gehalten. Wäre der da oben reingegangen hätte, wäre der nie dran gekommen. So,
im Zuge dieser, habt ihr das gelesen von Trump, der heute wirklich, das hat er vorhin getwittert und das ist kein Scheiß. Er meint wirklich statistisch beweisen zu können. Er hat gesagt, also was schon mal völlig, ich weiß nicht, wo er diese Statistik her hat, aber es ist einfach nur saudumm, dass ein Schießereien in Schulen im Durchschnitt 3 Minuten dauern, wo er schon Mass-Shootings, also Amokläufe, gleichsetzt mit irgendeiner.
Und er will Lehrern eine Knarre geben.
So, ja, lass mich doch mal aus.
Ich lehre, ist so schön.
Du weißt, wie man einen Spannungsbogen aufbaut.
Also das war der Twitter.
Jetzt lass mich doch mal den Satz ausreden.
Nicht so aggressiv, Freundchen.
Okay. Also. Jetzt habe ich einen Faden verloren. dass
3 Minuten.
Und es dauert aber 5 Minuten, bis die Polizei an den Schulen erscheint. Und deshalb wäre die einzig logische Möglichkeit, um in Zukunft Schießereien zu verhindern, wäre Lehrer zu bewaffnen und Ausbildung zu geben, also Schießausbildung zu geben. Und dann, die Konklusion war dann, weil Amokläufer sind Feiglinge und Feiglinge trauen sich nicht, Schulen zu zerschießen, wenn sie wissen, dass dort Lehrer bewaffnet sind und zurückschießen. Und das ist alles 100% getwittert heute von Donald Trump. Das
hast du erwartet.
Naja, also ich finde, ja eben, weil man schon nichts erwartet, ist es trotzdem erstaunlich, wie man immer noch weiter, also
aber jeder Tweet macht es einfach immer noch schlimmer und man denkt immer so, schlimmer geht's aber nicht mehr und dann kommt.
Aber diese Logik haben wir doch schon extrem häufig von ihm gehört, ne? Also das, wenn nur mehr Leute Waffen hätten, dann würde weniger passieren. Das ist ja ein Mantra.
Aber Lehrern eine Schuss, also ja. Ich stelle mir vor, wie mein Lehrer vorne sitzt mit so einer AK-47 auf seinem Podest und es kommt irgendeiner rein, Abi-Scherz, und der Lehrer so und ballert einfach oder habt ihr Hausaufgaben gemacht? Klick, klack. Es ist einfach, die Vorstellung ist so absurd.
Ich glaube,
man darf halt nicht vergessen, wie Schüler teilweise Lehrer behandeln. Umgekehrt bestimmt auch zum Teil, aber was teilweise Schüler mit Lehrern machen. Deine Mutter ist Lehrerin, ne?
Ja. Also war, ja.
Und die wird bestimmt auch Geschichten erzählen können von Kollegen, die irgendwie relativ früh festgestellt haben, Lehrer sein ist vielleicht doch nichts für mich. Ja. Ich glaube, es ist auch noch eine der Berufe, die eine relativ hohe Frühruhestandsrate haben, auch aufgrund von psychologischen Problemen. Und die Vorstellung, dass man jedem Lehrer dann auch noch eine Waffe in die Hand gibt, würde mich jetzt nicht so beruhigen, aber wer weiß.
Mein Französischlehrer hat damals gesagt, dass er eine Klasse hätte, wo einer ihn immer ärgern wollte und dann sagt er, ich möchte gerne auf Toilette und der Französische, nee, ich möchte gerne auf Toilette, nee. Und dann hat er, beim nächsten Mal ist er nach vorne gekommen und hat eine Plastiktüte voller Urin ihm gebracht. Hat er gesagt, ich muss auf Toilette. Also solche Geschichten gibt's auch. Wir hatten früher tatsächlich einen Lehrer in der Schule, der hatte immer Geld, und das hat er auch erzählt, Geld in seiner Tasche, 3000 Mark, falls die Russen kommen, dass er sich zum Flughafen absetzen kann und wegfliegen kann.
Ein Lehrer,
ja. Herr Domann.
Ja, also Schüler, ich will es euch nur sagen, wenn die Russen kommen, ich bin raus aus der Scheiße. Mir egal, was mit euch ist, aber ich bin weg. Ich habe hier 3000 Mark. Wenn die Russen kommen, ich bin hier sowas von weg. Ich bin so, ich habe hier einen gepackten Koffer.
Als ich zur
mit 3000
Schule ging,
Mark, dann bin ich weg.
Als ich zur Schule ging, gab es den Kalten Krieg halt noch. Ne?
Es gab ja auch Leute, die sich irgendwie teure Bunker und sowas gebaut haben, ja, auf ihrem, ja, Privatgrundstück.
Gab es ganz viele, auch hier in Deutschland tatsächlich. Wirklich?
Ja, ja, ich weiß. Ich hatte in Frankfurt in einem Haus gewohnt, das noch einen Bunker hatte. Also ja, so einen Atomschutzkeller. Ja. Ganz viele.
Andererseits sind natürlich dann solche Lehrer auch offen für Angriffe von Schülern. Denn der Herr Domann, wenn man einmal merkt, dass der vielleicht nicht ganz so sauber ist, dann versucht der ein oder andere Schüler halt, ja, was rauszuziehen. Und dann gab es halt echt Schüler bei uns, die sich auf Fenstersims gestellt haben bei den Zeugnissen. Also Herr Domann, wenn ich jetzt keine 1 kriege, springe ich hier runter.
Ja, spring halt.
Das war wirklich.
Das haben
damals
Schüler gemacht?
In den 70er Jahren damals, ne? Oder 80er.
Aber die Logik,
ja,
Lehrer
gemacht, ja,
zu bewaffnen,
ja,
ist ungefähr so, wie wenn du sagst, wir haben hier ein Problem mit Wildkatzen, die fressen dauernd Menschen. Und deshalb, welches Tier frisst Wildkatzen? Das war jetzt ein dummes Beispiel. Aber
oh, die sind, glaube ich, ziemlich am Ende der
Nahrungskette. Ja, eben. Ne? Okay, aber nehmen wir mal an. Und deshalb kriegt jetzt jeder einen T-Rex, damit der T-Rex die Wildkatzen frisst.
Ist denn Trump nicht heute, habe ich ein Bild gesehen, wo er den Zettel im Weißen Haus hatte, wo das waren doch Schüler auch bei ihm heute zu Besuch, ne? Oder und Angehörige.
Weiß ich gar nicht.
Und der, ging das nicht auch rum, dass dieser Zettel bei CNN abgebildet wurde, hatte in der Hand gehabt, wo 5 Punkte drauf standen, die er sagen sollte. Am letzten Punkt stand irgendwie dick drauf, ich bin bei euch oder so. Also
ich weiß bei sowas halt auch nicht,
so
Notizzettel, wie leicht es da ist.
So ein Notizzettel.
Ich habe keine Ahnung.
Suche ich jetzt mal raus. Ein Notizzettel, was er sagen soll. Und da waren 5 Punkte drauf, so Stichwörter. Und beim letzten Punkt stand drauf, ich bin bei euch, glaube ich. Mensch, wie war das denn? Jetzt haben wir aber hier ein Loch, ne? Sekunde, ich suche hier gerade auf meinem.
Nee, ich glaube, ich habe mir gerade überlegt, dass ich halt bei solchen Sachen oft nicht weiß, ob das wirklich so ist, wie es dargestellt wird. Und also ob wirklich das sein Notizzettel ist oder ob man dann auch wieder auf irgendwas reingefallen ist.
I hear you. I hear you.
Aber in Bezug auf was?
Er saß mit denen da,
die Beschwerden,
und hatte einen Zettel da, was er denen als emotionale Message wahrscheinlich mitgeben wollte.
Ach so.
Ja.
Aber da weiß man wieder nicht, ob es fake ist oder nicht. Ne?
Also wenn das Reuters verbreitet, glaube ich nicht, dass es fake ist. Ja, das ist eine Quelle Reuters.
Aber warum sollte er das zeigen?
Weil er da saß, so. Er saß so mit denen. Vielleicht hat er das absichtlich.
Ach so, die haben das dann gesehen, während das noch in der Hand
hatte. Ja, genau. Vielleicht hat er das absichtlich gemacht oder nicht. Auf alle Fälle ist es ein sehr großer Notizzettel. Ich weiß nicht, ob er mit so einem großen Notizzettel in seiner eigenen Residenz rumläuft.
Aber was steht denn bei den anderen Punkten?
Das kann ich nicht sehen. Du?
Researchers, Ideas?
Fragezeichen?
Nein, kann ich nicht lesen.
Das andere kann ich nicht lesen. Jetzt sind wir wieder bei der Brille, ne?
Nee, ist einfach ein unscharfes Bild. Da bringt dir auch keine Brille was. Die Auflösung.
Ja, okay.
So, jetzt das Rätsel.
Ja, jetzt aber.
Okay. Welche ungewöhnliche Verdächtige gab es im Mordfall von Kathleen Peterson?
Wo, nochmal, was? Welche?
Welche ungewöhnliche Verdächtige gab es im Mordfall Kathleen Peterson?
Wie, das ist alles?
Ja.
Was ist der? Ich kenne den Fall gar nicht.
Ich auch nicht. Wer ist denn Kathleen
Peterson? Ja, wenn ihr den kennen würdet, wäre die Frage auch ziemlich banane, weil ihr dann wüsstet, welchen ungewöhnlichen Verdächtigen oder welche ungewöhnlichen
Verdächtigen. Und jetzt müssen wir wieder durch Fragen herausfinden, welcher ungewöhnliche Verdächtige ist. Okay.
Das ist richtig.
Fängst du an, Eddie?
Kathleen, welche ungewöhnlichen Verdächtigen gab es im Mordfall Kathleen Peterson?
Eine Frage. Ah, nee, du fragst ja. Entschuldigung.
Kathleen Peterson lebt.
Das ist richtig.
Vor über 100 Jahren?
Nee.
Ist Kathleen Peterson eine Frau?
Ja. Du meinst, es hätte auch ein Goldfisch sein können, ja?
Naja, warte mal, bei dem Verdächtigen bin ich mir jetzt nicht. Ist der Verdächtige auch ein Mensch?
Nein.
Oh, Jochen.
Nicht smart. Doof, nicht doof, ne?
Warte. Ist der oder die oder das Verdächtige ein Tier?
Ja.
Ist es ein Tier auf vier Beinen?
Nein.
Ist es ein Vogel?
Ja.
Aha, der Vogel hat sich wahrscheinlich dann verplappert und kannte den Mörder. Es war irgend so ein Vogel,
Papagei
oder irgend so ein Viech, was sprechen kann. Es war noch nicht meine Frage. Aber es war ein Vogel, das ja schon ja gesagt.
Aber warum wäre der Vogel dann verdächtig?
Nochmal, wie war nochmal die Aufgabe?
Welcher ungewöhnliche Verdächtige gab es?
Oder welchen ungewöhnlichen Verdächtigen gab es?
Im Mordfall?
Ja, da habe ich es doch schon raus. Es war ein Vogel.
Ein Vogel, ja, das ist richtig. Eine Eule, genau genommen.
Auf eine
und
Eule
dieser Fall, Kathleen Peterson, ist, kennt ihr den Film The Staircase? Das ist eine Dokumentation.
Nee.
Behandelt genau diesen Fall. Also wer von euch gerne so Crime-Dokus guckt, zum Beispiel auch, was haben wir denn neulich gehabt? Making a Murderer zum Beispiel, ist auf Netflix irgendwie relativ beliebt, oder The Jinx oder so. Der sollte sich mal The Staircase anschauen. Und davon gab es auch noch eine Fortsetzung, und mittlerweile der Hauptverdächtige war ihr Mann, Michael Peterson. Der ist auch verurteilt worden. Allerdings mittlerweile wieder auf freien Fuß gekommen, weil die Beweise wohl zu dürftig waren, um ihn im Gefängnis zu behalten. Und dann gibt es so eine Möglichkeit im US Rechtssystem, dass du im Prinzip sagst, ihr habt die Möglichkeit oder ihr habt genügend Infos, um mich schuldig zu finden, aber ich werde trotzdem freigelassen. So kann im Prinzip das Gericht oder der Staatsanwalt sein Gesicht bewahren, kann sagen, ja, ist eigentlich schuldig, aber darf trotzdem mit verbüßter Haft rauskommen. Und die lag halt, deswegen auch der Name dieser Dokumentationsserie, The Staircase, lag halt am Fuße der Treppe, schwer blutend. und ist gestorben und er hat halt 911 angerufen, ne, hat also die Sanitäter gerufen, um ihr zu helfen. Und sie wurde mit sehr schweren Verletzungen am Kopf gefunden, allerdings ohne Brüche des Schädels und ohne Traumata, also ohne, ne, so, ohne dass irgendwo fest draufgeschlagen wurde. Und es gab drei, soweit ich weiß, voneinander unabhängige Wissenschaftler, die gesagt haben, dass das alles grundsätzlich in das Bild passt von einer Eule, die in der Gegend heimisch wäre, also nicht einer speziellen, sondern einer Eulenart, die heimisch wäre, und den Krallenverletzungen, die sie zufügen können. Und es wurden wohl auch kleine Eulenfedern in ihren Haaren gefunden. Und deswegen gab es halt diese Theorie, dass eine Eule an einem Mord schuld sein könnte für die oder für den der Ehemann ins Gefängnis musste.
Und haben sie die Eule festgenommen?
Die haben sie nicht gefunden. Aber ich fand das halt spannend und bis am Anfang schmunzelt man noch so ein bisschen darüber. Na, man schmunzelt natürlich nicht über einen Mordfall, aber darüber, dass jemand sagte, das war eine Eule. Nur wenn du dann liest, es sind halt Federn gefunden worden, kleine Federchen.
Und der Mann saß unschuldig im Knast?
Weiß man nicht, ob er unschuldig war. Also es gab nur noch einige Dinge, die so ein bisschen auf ihn hingedeutet haben. Unter anderem, dass eine andere Bekannte der Familie 30 Jahre vorher auch einen tödlichen Treppensturz hatte. Während er, glaube ich, im Haus war. Und oder
alle 30 Jahre tötet er jemanden.
Ja, keine Ahnung, aber also er ist halt verurteilt worden, dann aber auch wieder freigelassen worden mit verbüßter Haft.
Wahnsinn. Mhm. Ey, wir haben so einen Podcast gerade produziert, der so richtig runterzieht. Mord, Fußballdiskussion.
Gleiten wir da nicht irgendwie sowieso ab? Sind wir doch beim letzten Mal auch. Aber
macht doch nichts. Es gibt so viele Uplifting-Podcasts, die irgendwie gute Laune haben. Wir sind halt der Depri-Podcast. Ich hatte auch vorhin irgendwie, kennt ihr, ich wollte einen Gag machen, aber dann war ich mir nicht sicher, ob die Leute das Hotel Ritz kennen. Kennt ihr das?
Ja.
Da habe ich gedacht, das ist ein Emo-Hotel. Wollte ich eigentlich raustwittern, dann habe ich gedacht, ach komm, Kraft wieder keiner, habe ich es gelassen. Aber fand ich einen soliden Joke. Was ich eigentlich sagen wollte ist, hast du noch ein Rätsel? Ich liebe solche Rätsel und ich würde gern, noch eins lösen.
Also du hast aber das gar nicht.
Moment, gelöst. Also mal ohne meine Frage nach den vier Beinen wärst du doch niemals auf den Vogel gekommen.
Georg, wie hat das Rätsel gelöst?
Ich habe überhaupt den Scheinwerfer erstmal auf ein Tier gelenkt. Du hast dann abgestaubt, wie Carlos Kaiser.
Hast du noch ein Rätsel?
Also spontan nicht, nee. Aber fürs nächste Mal werde ich wieder eins haben.
Hast du eins?
Oder ich habe kein Rätsel, aber auch was so ein bisschen in die Richtung, vielleicht das zum Abschluss, was so ein bisschen in die Richtung nutzloses Wissen geht. Warte mal, ich muss mal gerade meinen Hund von meinem Platz vertreiben. Ich bin gerade kurz aufgestanden.
Und dann hat sich
der Hund auf meinen Stuhl gesetzt.
Was wahrscheinlich, weil es so schön warm ist.
Ihr spielt doch beide Poker, ne? Mhm.
Ja.
Müsst ihr Ja sagen, sonst
ist meine Geschichte doof. Natürlich.
Ja, natürlich. Ass.
Und wisst ihr, wie viele Möglichkeiten es gibt, ein Kartendeck zu mischen?
Auf welche Arten man das mischen kann?
Na, wie viele Möglichkeiten es gibt, dass das Kartendeck gemischt sein kann? Also wie viele verschiedene Kartenstapel könntest du haben?
Also Reihenfolgen von Karten sozusagen.
Boah, keine Ahnung.
Die Antwort ist 52 Fakultät und das ist richtig viel. Und ich will euch kurz verdeutlichen, wie viel das ist. Wie viele Möglichkeiten es gibt, ein 52-Kartendeck.
Warte, ist es 52? Nee, warte. Lass mich mal kurz überlegen. Es gibt...
Okay.
Du willst doch jetzt nicht im Ernst...
Nein,
du willst
die Formel. Jetzt
nicht im Ernst, das...
Lass mich doch mal kurz überlegen.
Jetzt wird's also. Lustig. Wir haben doch noch was Lustiges in diesem Podcast. Ja, fang an, Georg. Eddie.
Wir haben 14 Georg, pro Farbe, stimmt das?
Was du nicht siehst, er hat gerade, zeigt gerade mit den Fingern und zählt gerade an der Hand etwas ab.
Beantworte doch mal die Frage.
Es müssten 13 pro Farbe sein.
Ja,
13. Das wäre halt 13 mal 4.
Genau, 13 mal 4. So, wir haben 13 mal, was macht...
Falls du versuchst, das jetzt abzuzählen, wie viele Möglichkeiten es gibt, lass mich dir kurz erzählen, warum das eine schlechte Idee ist. Okay. Ja?
Also wenn ich das richtig verstehe, ist das Deck, die oberste Karte ist ein Ass, dahinter ein König, eine Dame, ist eine normale Reihenfolge. Dann kann ein Ass sein, eine 2.
Genau.
So, und oben muss nicht das Ass sein, sondern eine 4.
Ein 52-seitiges Zahlenschloss.
Jede Karte kann an jeder Position
einmal sein. Man weiß ja schon, dass ein Zahlenschloss mit drei Ziffern quasi unknackbar
ist. Stimmt das, Georg? Ein 52-Zahlenschloss, ist der Vergleich gut?
Nee, ist er nicht. Hm.
Schade.
Nee, mit 52 ist mit 52 Nummern.
Ja.
Du könntest halt, also das Herz-Ass kann nur an einer Stelle sein und damit gibt es dann für die nächste nur noch 51 Möglichkeiten. Beim Zahlenschloss kannst du die Ziffer 9 an der ersten, an der zweiten und an der dritten
Stelle. Das Zahlenschloss hat 52 Dinger und das, jedes Rädchen hat 52 Möglichkeiten, sowas. Weißt du was?
52 Dinger und 52 Möglichkeiten. Das wäre mehr.
Das wäre mehr, okay.
Das wären mehr Möglichkeiten.
Was der Georg weiß.
Die 52 Fakultät.
Fakultät ist nochmal.
Na jetzt, 52 ist halt 52 mal 51 mal 50 und so weiter. Oh. Und was du gerade willst, ist ja 52 mal 52 mal 52 mal 52. Das ist ja mehr.
Entschuldigung.
Ja, ich habe Informatik
studiert, der Streber.
Also passt auf, ich versuche euch etwas zu sagen, was euch das verdeutlicht, wie viel das ist. Erstmal sind das 8,0658 mal 10 hoch 67 Sekunden. Und jetzt setzt ihr euch, also stellt ihr euch einen Timer.
Wieso denn Sekunden?
Der. Bitte?
Warum, wie kommst du denn jetzt, wo kommt denn jetzt Sekunden her?
Hör mir doch erstmal zu.
Hör den mal erstmal zu.
Dir einen, also die Zahl, du hast recht, die Sekunden waren unsinnig, weil ich sagen wollte, stell dir einen Timer auf diese Anzahl von Sekunden. Hm? Mhm. Und jetzt stellst du dich auf den Äquator und gehst jeweils alle 1 Milliarde Jahre einen Schritt vorwärts.
Ja.
Sobald du damit die Erde einmal umrundet hast, nimmst du einen Tropfen Wasser aus dem Pazifik.
Ja? Mann, das geht ja noch weiter, wahrscheinlich.
Weiter. Das machst du die ganze Zeit weiter. Wenn der Pazifik leer ist, legst du ein Blatt Papier hin auf den Boden, füllst den Pazifik wieder auf und fängst von vorne an. Wenn dein Papierstapel die Sonne erreicht und du auf den Timer guckst, hat sich erst die vierte Nachkommastelle davon verändert.
Das ist scheiße.
Das ist richtig viel, ne? Also die drei linksten Stellen dieser riesengroßen Zahl haben sich zu dem Zeitpunkt nicht verändert. Nur wenn euch mal langweilig ist und ihr vorhabt nachzuzählen, wie viele Möglichkeiten es gibt.
Wenn mir langweilig ist, Georg, ab sofort rufe ich dich an und sage, hast du noch ein Rätsel für mich?
Lass mal ein paar Karten zählen.
Ja.
Lass mal ein paar Karten zählen, ja.
Aber ich finde ja schon fast spektakulärer, wie man versucht hat, mit weltlichen, einigermaßen in Anführungsstrichen, weltlichen Dingen die Dimension zu beschreiben. Also gehst zum Nordpol und dann trinkst du den Pazifik aus, dann musst du einmal in die Luft furzen, die Partikel verteilen sich, wenn die Partikel den Mars erreichen, dann hast du,
what? Also ich finde es irgendwie, also was anschaulich ist, so eine große Zahl kann sie natürlich nicht sein, weil es nichts gibt in dieser Größenordnung, was wir irgendwie kennen würden. Aber zu sehen, wie viele Dinge in einer Größenordnung liegen, die schon gigantisch groß sind und die miteinander multipliziert werden müssen, um zu dieser Zahl zu kommen, finde ich halt besser als wie beim Schachbrett, wo du halt weißt, ja, auf dem letzten Feld liegt halt so viel Reis, dass es den auf der Erde nicht gibt.
Aber diese Reis-Schachbrett-Geschichte, die ist noch eine Dimension kleiner dann wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, die ist kleiner, ja. Ich weiß es nicht.
Aber ich finde sowas auch interessant. Ich bin ja mega so interessiert an Planeten, Weltraum, Universumskram so. Was lachst du denn schon wieder? Sobald ich was sage, sitzt der Jochen hier und guckt mich mit großen Augen.
Weil du das so ernst sagst und ich dir...
Ey, ich mach's nächste Mal, mach ich von mir zu Hause. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. So. Und da gibt es auch diverse Videos, die man sich auf YouTube angucken kann, wo es halt um die Dimensionen geht. Da gibt es dann auch so ein Video, was zeigt, wie groß Planeten sind. Dann fängt es halt an mit der Erde und dann kommt irgendwie daneben die Sonne und dann kommt irgendwie Alpha Centauri und Magnelius Blutenblatt, Basel, Busel, Basenbing. Was weiß ich, die haben dann immer komischere Namen und dann siehst du immer zum Vergleich, wie groß die Erde ist. Und dann kommen da Planeten.
Und im dritten Bild kannst du die Erde schon nicht mehr erkennen, weil die nur noch
ein Pixel ist. Und es wird einfach, es wird so abartig groß dann, dass dein Gehirn explodiert und du einfach nur denkst, wie kann es solche Objekte überhaupt geben? Und wenn du dir dann überlegst, wie weit es weg ist, da gibt es dann auch so ein, das habe ich auch schon oft mal erzählt, gibt es ein schönes Video, das heißt Powers of 10, 10 hoch heißt es. Das ist eigentlich aus den 70ern, haben wir damals im Bio-Unterricht geguckt. Es fängt so an mit einem Pärchen auf einer Wiese aus der Vogelperspektive und dann steht dann so 1 hoch 1 Meter und dann eine Stimme erzählt so, wir sind jetzt 1 Meter über dem Erdboden. Jetzt bei der nächsten Zoom-Stufe sind wir 1 hoch 2 Meter, so. Nee, 10 hoch 1, dann 10 hoch 2, 10 hoch 3 und so weiter. Und dann zoomt quasi die Kamera immer weiter raus und irgendwann siehst du halt die Erdkugel, dann ist bei 10 hoch 4, siehst du dann schon, weiß ich nicht, ein paar Planeten, 10 hoch 5 ist dann die Milchstraße und so geht es immer weiter hoch und du siehst, was das plötzlich für Dimensionen annimmt und wie klein wir sind im Universum und dann zoomt es alles wieder zurück und dann geht es in den Körper rein, in den Mikrokosmos. Wir sind 10 hoch minus 1, so groß ist der Abstand zwischen einem Atom und einem Molekül, was weiß ich. Und dann geht es immer weiter rein und dann siehst du, und das war dann der Stand der 70er Jahre, war dann, das ist ein Elektron, die kleinste menschlich bekannte Größe. Und dann sieht es im Prinzip, sieht es fast wieder so aus wie bei 10 hoch 10, wenn du die Sterne siehst. Also weißt du, wie ich meine? Das so. Mhm. Und es ist total faszinierend, wenn man tief, entweder ganz tief reingeht in den Körper oder ganz weit rausgeht, ist am Ende alles nur noch irgendwie ein klitzekleines Ding irgendwie im Nichts. Und irgendwie, das hat mich so geflasht damals. Ich gucke mir das echt gerne an und das ist auch so wie wegen Zahlen, Dimensionen und so. Wir sind so kleine, unwichtige Kreaturen auf dieser, das ist schon wieder so ein deprimierender Gedanke. Haben wir noch was von Carlos Kaiser?
Nee, wir haben nichts mehr von Carlos Kaiser.
Wir haben aber auch eine super Stunde jetzt um.
Stimmt, wir sind schon relativ lang dabei, ne?
Oder?
Ja. Stündchen, wenn ich hier richtig sehe, sind wir gerade.
Also, Aufgabe fürs nächste Mal, Georg. Ne, wir haben das Rätsel relativ schnell geknackt. Noch komplexeres. Wir möchten gerne eine noch größere Zahl haben, die wir uns vorstellen müssen.
Das war eigentlich das Rätsel.
Ja, das stimmt schon.
Und vielleicht noch ein paar traurige Geschichten von Menschen, die ihre Beine verlieren oder erschossen werden oder Amokläufe oder so.
Oh, ich glaube, ich kriege noch viele zusammen. Ich habe noch viele.
Und nächstes Mal habe ich auch wieder einen Klappentext. Diese Spiele, die ich hier habe, da steht im Klappentext immer der Name drin. Das ist ein bisschen doof.
Ja.
Oder sollen wir mal versuchen, vielleicht kommt da nicht drauf?
Nee, ja, ne? Das sind aber auch alles wirklich, was sind das auch?
Dead Space 2.
Da hatten wir das letzte
Mal. Heroes ist aber noch eingepackt. Auf Might and Magic. Nee, doch. Might and Magic Complete Edition. Classic Collection. Mega Sega Drive.
Okay, wir machen jetzt Schluss. bevor noch mehr Leute glauben, dass das Mega Sega Drive heißt.
Bald kommt der C64, ne?
Nee, den gab's doch schon mal.
Hast du den noch im Original?
Nee.
Du, Georg?
Nee. Hm.
Willst du den C64 Classic, meinst du?
Ja, den Mini.
Hey, werde ich mir nicht holen.
Nee.
Ich meine, ich behaupte mal, 90% der Spiele kriegst du heute als Browser-Games überall.
Ja. Und wer, ja, es gibt so eine Seite, wo du sehr, sehr viele Spiele im Browser spielen kannst.
Ja, welche?
C64browsergames.com.
Ja? Nee, nicht nur C64. Es gab.
Boah, ich brauche einen Link, wo ich im Browser das Original Boulder Dash spielen kann. Aber das Original.
Warum?
Oh Mist, ich glaube,
weil es das beste Spiel der Welt ist. Kennst du Boulder Dash? Aufgabe für dich.
Ich kenne Boulder Dash.
Und das findest du nicht gut, oder was?
Naja. Das ist ja schon ein bisschen älter jetzt, ne?
Das war mein Favorite damals, als der Kalte Krieg noch da war. Und als die Lehrer noch unbewaffnet waren. Du schickst mir den Link, Georg?
Ja, ich hab den nicht mehr. Ich dachte, ich hätte den hier. Oh. Ich guck mal, ob ich den noch finde.
Okay.
Irgendwoher.
Ja. Also nein, C64 Classic brauche ich nicht.
Was war denn dein erster? Hast du ein C64 angefangen damals?
Ich habe später auch mal ein C64 gehabt, aber als erstes angefangen habe ich mit dem Atari 2600 und dann einem NES. Mhm. Those were the days.
Aber super Thema für nächstes Mal. Liebe Leute,
es war uns. Genau, wir machen ein Vote. Jochen macht ein Vote.
Ja?
Ob wir den Podcast weiterhin Podcast ohne Namen nennen sollen oder drei Brillen für ein Halleluja. Und ihr könnt bestimmen, wie wir den Podcast dann in Zukunft nennen.
Okay.
Und ab sofort auch auf iTunes.
Richtig, bei iTunes sind wir freigeschaltet und bei Podigy kann man die Kommentare loslassen. Dann gucken wir in den Kommentaren ja. Bei Podigy. Ja.
Und wenn ihr sonst noch Anregungen, Wünsche oder Kritik habt, dann
traurige Geschichten,
dann behaltet sie für euch. Und ja.
Gut. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, Georg.
Tschüss.